Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Moin Moin und herzlich willkommen, Dreierkette VBH. Keine Ahnung, wie viel der Ausgabe das ist, fällt mir gerade auf. Irgendwas, wir gehen schwer auf die 80 zu gehen wir. Alter, wirklich, also 80, da wird man langsam grenzdebil wie Joe Biden. Ich glaube, Joe Biden ist tatsächlich gerade in Berlin, weil um mich rum ist die ganze Stadt abgeriegelt. Und das ist meistens ein Indiz dafür, dass irgendjemand im Waldorf Astoria pennt. Und dann könnte sein, dass der gute Mann heute Abend hier ankommt in der Hauptstadt. So, so viel dazu. Herzlich willkommen, dass ich hierher geschafft habe. Entschuldigt dieses unnötige Intro von 40 Sekunden. Ihr seid wie immer bei Dreierkette VBH, eurem absoluten Lieblingspodcast für Fußballexpertise und absoluten Schabernack. Fußballexpertise, dafür haben wir den Mann eingeladen. Ich sage, buonasera, buongiorno, ciao, Noah Brian.
Guten Abend zusammen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Freue mich, euch zu hören. Freue mich, euch zu sehen. Freue mich, mit euch über Fußball zu sprechen. Ich muss sagen, momentan auch eins meiner Highlights der Woche. Bin irgendwie schon den ganzen Tag über so ein bisschen aufgeregt, mit euch über die wildesten Hot-Tags zu sprechen und mal ganz normale VBH-Tags wieder rauszuhauen. Ist auch immer mein Twitter-Tag, der Montag. Und dann bin ich so richtig gut in the mode, ein paar geile Sachen rauszuhauen. Oder auch meistens ja eher nicht geil, aber eben, freue mich. Hallo, guten Abend zusammen. Grazie mille e come stai, Hannes?
Ja, Noah, tutto bene, auch auf meiner Seite hier in Neukölln. Mich freut es auch sehr, dass wir hier wieder zusammengefunden haben. Es war eben wirklich ein sehr fußballreiches Wochenende. Irgendwie hatte ich das Gefühl, durch diesen Feiertag am 3. Oktober war es schon ein verlängertes Wochenende, hat echt Bock gemacht. Walle, mich freut es auch sehr, dich wieder zu sehen und mich freut es auch sehr, dass du wieder in Berlin bist. Ich freue mich, dass ich dich die Tage sehe. Und Jungs, bevor ich mach's gar nicht so lang. Ich möchte nämlich diese Passage gleich am Anfang nutzen, um zwei Leute zu grüßen, weil ich wurde da mal darauf hingewiesen, dass wir immer sehr spät Leute grüßen oder gegen Ende und dann hören es die Leute nicht. Deswegen gleich am Anfang nur ganz
schnell. Nee, das ist ja der Witz. Die Leute sollen ja die Folge auch bis zum Ende hören.
Also, ja, aber, sag mal, was ist das für eine Kritik, Leute? Hört den Podcast an, was soll das denn?
Ganz kurz, aber das freut auch die Leute. Das ist wie wenn du in den Supermarkt kommst. Es gibt ja diese Theorie, dass im Supermarkt Sachen am Anfang platziert werden, die du irgendwie so schnell in den Einkaufswagen packst. Deswegen, ich grüße ganz schnell einmal den Roberto aus dem Urbane, einen neuen, treuen Hörer, den ich für uns gewonnen habe am Samstag, als ich mir meine Bayern angeschaut habe. Und meinen neuen Kommilitonen, der auch heute meinte, vor versammelter Mannschaft, dass er uns ab und zu zuhört. Ihr kennt ihn, ein Freiburger Fan, genauso wie Noah, der Patrick. Lieber Patrick, wenn du uns zuhörst, viele liebe Grüße an dich. Ach, mich freut sehr, dass wir zusammen jetzt unser Studium anfangen. Wie gesagt, er ist euch beiden auch bekannt.
So, Grüße. Grüße an Patrick auch, natürlich von den Freiburger Leuten. Ist ja auch, ich sage jetzt natürlich nicht seinen offiziellen Namen, aber ist natürlich auch ein Twitter-Buddy. Haut gute Tags raus.
Ne, das ist auch Er ist Hannes Kommilitone, er ist Brians Twitter-Buddy und er ist, glaube ich, mein Arbeitskollege. Ich glaube, wir haben denselben
Ja, darüber haben wir auch heute kurz gesprochen. Das heißt, es war schon überfällig, dass wir ihn gratulieren, wenn wir jetzt die ganzen Connections sehen. Aber wenn ich
Berlin
jetzt,
Inside is back.
nachdem diese Grüße jetzt getätigt wurden, Jungs, ich habe eine Frage an euch. Noah ist ja der Twitter-Beauftragte, Walle ist unser Moderator und unser Motivator und meine kleine Aufgabe war früher USA-Korrespondent. Seitdem ich da nicht mehr wohne, bin ich das natürlich nicht mehr. Ich bin jetzt unser TikTok-Beauftragte und will euch fragen, ob ihr wisst, wer Levin ist.
Ja. Warum machen wir das Quiz eigentlich jetzt schon im Intro?
Levin, habt ihr von diesem Namen schon mal gehört in der Twitter-Sphäre? In der TikTok-Social-Media-Sphäre?
Ich kenne nur Levin.
Ich wollte den Typ ansprechen, weil ich den faszinierend finde. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mitbekommen habt. Der hat sich mit einem Schneeballsystem angelegt. Alles drum und dran, die ARD hat das Doku drüber gemacht. Das Geilste, der Typ macht gerade eine Riesenkampagne dafür, dass Kastrop-Rauxel die schönste Stadt der Welt wird. Habt ihr das mitbekommen?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen, aber ich kenne ihn.
Der Typ ist so cool, der hat vor 2 oder 3 Wochen hat er sich die Idee in den Kopf gesetzt, dass Kastrop-Rauxel die schönste Stadt der Welt ist. Er kommt da gar nicht her und jetzt wurde er sogar vom Bürgermeister eingeladen und er startet eine ultra große Kampagne. Das wollte ich nur kurz am Rande erwähnen, weil ich das einfach faszinierend finde, auf welche Ideen die Leute kommen, wenn sie zu viel Zeit haben.
Heißt bei uns Dreierkette VBH, der Podcast. Tatsächlich, kommt nicht Mickey Beisner aus Kastrop-Rauxel? Ich glaube, ja. Ich war tatsächlich schon mal da, muss ich sagen. Also ist mir als als Halb-Ruhrgebietler, Schalke-Fan, kein unbekannter Ort. Schön ist er nicht, so viel kann ich sagen, aber wäre ja kultig, ne? So wie man heute sagt, kultig.
Ich muss gestehen, ich habe den Namen von dieser Stadt jetzt im Rahmen von meiner Arbeit dieses Jahr das erste Mal gehört, als irgendjemand durch Castrop-Rauxel gefahren ist. Ich dachte, das wäre in den Niederlanden. Weil das, ja, keine Ahnung, das hat sich irgendwie keinen Sinn ergeben für mich.
Da war das schöne Quiz. Brian, wie schreibt man Castrop-Rauxel?
Castrop-Rauxel.
Ja, wunderbar, wunderbar. Ich finde, wenn man das noch nie gesehen hat, die Stadt, wie sie sich schreibt, dann hört die sich ganz anders an, wenn man sie ausspricht, als dass sie geschrieben wird. Ich finde, es hört sich nach einem Ding an, Castrop-Rauxel. Und es hört sich nicht danach an, als wäre es Castrop-Rauxel. Dieses Rauxel, dass das getrennt ist, das macht mich jedes Mal fuchsig. Ja, Hannes, das ist ein spannender Fact hier, direkt mal wildes Intro. Erstmal werden Leute gegrüßt und dann hier irgendwelche komischen Geschichten über irgendwelche TikToker, also wild. So starten wir rein. Übrigens, meine Entschuldigung, ich weiß, es geht diese Woche auch auf mich, dass wir nicht Sonntagabend aufnehmen. Aber ich würde gerne für die Zukunft eine Petition einreichen, dass wir Sonntagabends aufnehmen, weil ich muss schon sagen, Montagabend, mein Kopf ist echt Matsch, ey. Hans, ja. Ich fühle mit dir, was du das letzte Jahr durchgemacht hast.
Ich wollte sagen, ich hab gerade ein bisschen Schadenfreude, als du meintest, du warst heute lange im Office. Ich hatte das im letzten Jahr auch, genieße jetzt auch sehr, dass ich ab morgen offiziell wieder Studi bin. Aber wir können das sehr, sehr gerne machen, dass wir sonntags jetzt als unseren festen VBH machen.
Du hattest doch auch vor allem noch das Praktikum. Ah, da war es ein bisschen andere Zeit, ne?
Ja, okay. Ja, vor allem war ja in den USA. Das war ja auch nochmal, vor allem ist auch nochmal was anderes, ob man jetzt Werkstudent oder Prakti ist oder halt tatsächlich richtig arbeitet. Wenn ich ehrlich bin, als Werkstudent hätte ich heute um 17 Uhr einen Stift fallen lassen und hätte gesagt, tschö mit Ö. Ja, war jetzt heute leider nicht der Fall. Aber was willst du machen? So ist das Leben, ne? Man muss sich ja immer Zeit schaffen für die schönen Dinge im Leben. Wie ist denn jetzt wieder Student zu sein, Hannes? Wie fühlt sich's an? Freedom.
Schon cool irgendwie. Ich war heute auf meiner ersten Veranstaltung an der Uni. Es war eine Bachelor-Veranstaltung, weil die gesagt haben, hey, also es haben sich alle vorgestellt, von der Studienfachschaft bis hin zu irgendwelches Mentoring-Programm. Und die Hauptnachricht von allen, auch von der Dekanin, war heute, studieren ist was Schönes, genießt es und gibt es nicht auf. Und es gab viele Sachen für wirklich Bachelor-Studies. Deswegen, ich kann es noch nicht beschreiben, aber ich war schon mit meinen Masterleuten am Mittwoch letzte Woche unterwegs. Muss sagen, es ist eine coole Truppe. Es hat mir so ein bisschen Vibes gegeben. Konstanz 2018, als wir damals angefangen haben, ich weiß noch, so in der ersten Kneipe, wo ich unterwegs war, war in der Heimat damals. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe versucht, irgendwie mit meinem Politikwissen zu flexen. So, und 2-3 Leute haben da mitgemacht. Und ich merke jetzt, ich habe das Gefühl, irgendwie die Leute sind super smart, die da rumlaufen. Es haben auch alle um Welten besseren Schnitt als ich. Und dann das wurde so, also viele Leute haben gesprochen, hey, wie bist du reingekommen? So, 1-2, 1-1. Und ich so, ich bin der Quotenlelek. Ich werde mal gefragt von der Rektorin, ob ich ein Bild mit ihr machen kann. Und dann kommt irgendwie so ganz groß raus im Internet, auch dumme Leute haben bei uns eine Chance.
Nein, Hannes ist unser Inside-Mann in diesem Masterstudiengang. Hannes ist unser Insider. Das ist alles hochgeheim, hoch inoffiziell, aber eigentlich haben wir dich eingeschleust da.
Das können wir jetzt auch sagen. Das ist ja ein bisschen dieses Dubiose an diesem Studiengang. Ich weiß nicht, ob Hannes, ob du das öffentlich machen willst, an welcher Uni du welchen Studiengang studierst. Aber ich finde, das ist ja das Dubiose, dass das ja scheinbar ein riesen Gedöns ist, da reinzukommen und ein ultra krasses Auswahlverfahren, sondern das wird sehr streng selektiert nach Schnitt in keine Ahnung was. Und ich durfte auch einen Kurs, einen Gastkurs als Uni Potsdam-Student dort ein Semester belegen und ich habe echt festgestellt, das ist viel heiße Luft. Also das ist eine furznormale Uni.
Also ganz kurz, ich glaube, viele Unis sind echt sehr normal. Ich habe das Glück, dass ein Kumpel von mir seinen Master in Oxford gemacht hat. Und wir haben auch, ich habe ihn ab und zu mal gefragt, Bro, ist es wirklich so, dass es krass ist und du das Gefühl hast, dass du danach die Welt beherrschst? Und er meinte, an sich nicht, das ist nur der Ruf von dieser Uni. Natürlich ist es schwerer reinzukommen, weil sich mehr Leute bewerben. Ich meine, wir haben es ja auch mal besprochen, also für alle, die es nicht wissen, ich studiere in der FU Berlin jetzt. Wenn du Politik studieren willst in Berlin, in einem Jahr gibt es halt meistens diese 100 Plätze an der FU. Und wenn du in Berlin bleiben willst und Berlin ist diese Politik-Mekka, ist es halt begrenzt. Aber wie gesagt, so, ich habe es auch geschafft. Ich bin gespannt, wie es ist. Aber nochmal zurückzukommen, es fühlt sich cool an, wieder Studi zu sein. Vor allem, es fühlt sich cool an, ein bisschen mehr Zeit zu haben. So, darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Ich wähle auch meine Kurse smart aus. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch war. Hattet ihr freitags im ersten Semester Haushalt und Finanzen?
Ja.
Super bescheuert.
Ja, das war, ich sage dir, Learning aus meinem Masterstudiengang Credo Nummer 1, wo sind die geringsten Anforderungen? Ganz wichtig, ganz wichtig. Und Credo Nummer zwei, ganz, ganz wichtig, an welchen Tagen? Also du musst ja, ich weiß nicht, ich habe als Werkstudent immer gearbeitet, das heißt, mir war super wichtig, dass ich alles irgendwie nur an zwei Tagen hatte, weil ich auch immer nach Potsdam tingeln musste. Und ich habe das nicht eingesehen, immer für einen Kurs dann in die Uni zu fahren oder so Geschichten. Oder für dich jetzt, Alter, Neukölln, FU, das ist auch eine Weltreise. Für alle, die nicht in Berlin leben, das ist circa die Strecke von Stuttgart nach Venedig. Und das musst du dann halt jedes Mal auf dich nehmen. Deshalb, Hannes, wähle weise deine Kurse und wähle weise deine Worte, wenn wir übergehen in unseren eigentlichen Hauptteil. Schon wieder viel zu langes Intro. Lass uns mal über Fußball reden.
Wählt wie immer weise, wie schon Phil Laude sagte.
Wenn irgendjemand zu mir gesagt hätte, zu Beginn dieses Podcast-Projekts, es wird der Tag kommen, an dem wir dringend über die Begegnung Magdeburg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth reden müssen. Und wenn er dann auch noch gesagt hätte, in diesem Spiel werden wir müssen darüber reden, weil zwei Menschen völlig grundlos den Ball in die Hand nehmen beim Fußball, dann hätte ich den Mann, hätte ich wirklich in die Klapse geschickt, hätte gesagt, Kollege, du hast irgendwas Falsches geraucht, hau mal ab hier. Aber es ist soweit, wir müssen über Magdeburg Greuther Fürth reden.
Das Spiel der Spiele.
Das Spiel der Spiele an diesem Spieltag, ja. Wobei ich, also ich habe mich irgendwie so ein bisschen, ich wusste nicht ganz, was kommt und habe mich so ein bisschen auf diese Zusammenfassung eingelassen und habe mich dann aber auch sehr amüsiert, muss man sagen. War schon auch unterhaltsam. Premium-Produkt zweite Bundesliga, das muss man einfach so sagen.
Die beste zweite Liga aller Zeiten. Die
beste zweite Liga aller Zeiten, so genauso.
Also, das ist einmal passiert, dieses Missgeschick, dass man irgendwie den Ball in die Hand, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, zweimal wurde der Ball halt wirklich einfach von einem Verteidiger im Strafraum in die Hand genommen, was natürlich folglich logischerweise einen Elfmeter nach sich zog. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch an. Also, dass es einmal passiert, ja. Okay, ist ja bei Arsenal Bayern auch passiert. Es ist ein, wie hat der Schiri damals gesagt, Kinderfehler.
Kinderfehler, aber damals wurde es nicht geahndet, das ist ja der Witz.
Genau, also damals wurde es nicht geahndet als Kinderfehler, jetzt wurde es dann doch geahndet, aber dass es dann ein zweites Mal passiert, das ist doch geisterkrank. Aber wie, Leute, sag mal, also wenn ich überlege, wenn mir das passiert wäre in der A-Jugend, mein Trainer an der Seitenlinie, wie der getobt hätte, das hättest du in ganz Baden-Württemberg gehört, wie der ausgerastet wäre, wenn es irgendeinem von uns passiert wäre. Ich will nicht wissen, wie die Trainer von Fürth und Magdeburg nach 90 Minuten ausgerastet sind. Also ganz ehrlich, Leute.
Aber ich finde, man muss ja sagen, erstes Mal war es ja wirklich Dummheit. Und ich finde, beim zweiten Mal habe ich so ein gewisses Verständnis. Ich glaube, da war halt zu schnell gedacht, war ja ein klares Foul und hat irgendwie gedacht, ah ja, Spiel ist ja schon vorbei. Und ich habe so ein gewisses Verständnis, dass es passiert ist.
Es war halt eher so ein Reflex beim zweiten Mal, oder?
Ja, aber das ist halt im gleichen Spiel passiert. Das ist halt, glaube ich, dann noch der Witz der Sache.
Es wurde verglichen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass ich das noch weiß und dass das in den Medien erwähnt wurde, finde ich cool. Damals bei der Frauenweltmeisterschaft 2007 ist es auch einer Abwehrspielerin passiert und die meinte damals, sie hat einen Pfiff gehört aus den Rängen und hat deswegen den Ball aus dem Spiel einfach in die Hand genommen. Wo ich mir denke, ist es vielleicht auch bei dem Spiel am Samstag passiert, weißt? Dass die... Es war ja so ein Rumgeeier, also ich meine, das erste war ja so ein Rumgeeier im Strafraum, der Torwart spielt ihm den Ball zu und er nimmt er einfach auf. Vielleicht dachte er, es gibt, also ich weiß nicht, ob er was dazu gesagt hat, ob sich der Spieler geäußert hat. Ich weiß gar nicht mal, ehrlich gesagt, wer es war, der den Ball in die Hand genommen hat.
Ist ja auch egal, aber die Absurdität bei der ersten Situation war ja, dass der Torwart 16 Sekunden den Ball in der Hand hält, was ja unfassbar lang ist. Also 6-Sekunden-Regel eigentlich. Klar, die wird nie so richtig strikt durchgesetzt, aber 16 Sekunden ist dann halt schon echt nochmal, das ist ja fast dreimal so lang. Also das, ja, muss man sagen, hat einen auf jeden Fall amüsiert heute, muss ich sagen, habe kurz in der Mittagspause habe ich mir das Video angeschaut und musste lachen und dachte mir, ja, gegen Magdeburg haben wir 2-2 gespielt. Schön. Dann.
Ja, nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich finde, warum müssen die Spieler überhaupt den Ball in die Hand nehmen? Warum denn, Digga? Du hast doch einen Fuß. Warum musst du denn den Ball in die Hand nehmen, wenn du denn den Ball zugespielt kommst, auf eine flacher Ball, langsam, vom Torwart? Wieso nimmst du in die Hand und gleichzeitig auch in dem anderen? Warum? Es ist sehr häufig auch so, dass gefaulte Spieler plötzlich direkt nach dem Ball greifen.
Vollkommen. Ja, aber das finde ich gar nicht so doof. Da muss ich ehrlich sagen, ich hatte einen Mitspieler in der Jugend, Steffen, liebe Grüße, wenn er zuhört. Der war Sechser und der hat sich auch immer auf den Ball drauffallen lassen, bei jedem Kontakt und hat den sich dann einfach sofort unter sich begraben. Das war immer, ausnahmslos immer ein Foul. Schon stark. Also es bringt ja schon einen gewissen Vorteil. Also es ist natürlich halt nicht ganz im Sinne des Sports, aber es bringt dir einen gewissen Vorteil auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall sehr amüsant, dass man da gesehen hat am Sonntagabend. Da haben wir mal kurz mal wieder über zweite Bundesliga gesprochen, auch wenn wir nicht über Ulm oder Schalke sprechen. Deshalb würde ich sagen, machen wir Rolle rückwärts. Unter der Woche wurde Champions League gespielt. Der FC Bayern hat gastiert in Birmingham, ist das, oder? Aston Villa ist Birmingham, gell?
Korrekt.
Messi hat gastiert unter den Augen von Prinz William. Erste Niederlage von Company. Hannes, hast du das Spiel gesehen? Wie schätzt du es ein?
Ich habe das Spiel gesehen. Schwer. Ich fand es kein schlechtes Spiel, ehrlich gesagt, von den Bayern. Es war ein Spiel, was man nicht unbedingt gewinnen konnte vom Spielverlauf her, aber ich fand dann, die Niederlage war am Ende nicht verdient. Das wäre, meiner Meinung nach, hätte so ein klassisches 1-1 auch ausgereicht. Aber das Interessante, ja, es ist die erste Niederlage der Bayern in der Champions League Gruppenphase seit 2017 oder 18. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 17 oder 18. Auf jeden Fall damals 3-0 gegen PSG. Ist schon länger her. Ich fand, die Mannschaft hat sich nicht doof angestellt. Ihnen hat vielleicht am Ende ein Quäntchen Glück gefehlt. Ich meine, Emi Martinez hat wirklich einen starken Tag erwischt. Dieser Schuss von Olise geht in den meisten Fällen rein. Ja, viel mehr kann ich nicht sagen. Es war von Villa ein super kluges Spiel, taktisch. Weil es wirklich smart, so ein bisschen sich eine Scheibe abgeschnitten von Leverkusen und Frankfurt jetzt am Samstag auch. Aber von Villa einfach ein sehr, sehr starkes Spiel. Und die Bayern müssen sich wirklich, wenn sie jetzt offensiv am Anfang so stark aufgefallen sind, müssen sie sich was einfallen lassen, weil sie müssen davon ausgehen, dass andere Gegner es Villa nachmachen werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man da wirklich mittlerweile ein Muster erkennen kann, wie du gerade auch schon gesagt hast, wie man gegen die Bayern vorgehen kann und wie man dann eben diese Offensivpower ein bisschen, also wenn man die einigermaßen gut instand hält und sich selber auch noch bemüht, Offensivfußball zu spielen, dann kommt da echt viel bei rum. Wobei ich jetzt auch sagen muss, es war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen. Also das Spiel war stellenweise, phasenweise auch echt ziemlich zäh. Es war jetzt nicht so das Mega-Spiel, dass man sich keine Ahnung, ob man sich ein Mega-Spiel erhofft hat, aber ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen mehr eigentlich erhofft von der Begegnung. Ja, ist halt unglücklich jetzt so ein bisschen. Andererseits muss man jetzt auch nicht hier ein großes Ding draus drehen, weil es kommen noch wie viele Gruppenspiele?
Noch 6 insgesamt.
Noch 6, also ich glaube, da sollte noch genug Potenzial da sein, genug Punkte zu holen.
An der Stelle soll es auch erwähnt bleiben, dass Unai Emery, der Coach von Aston Villa, der Coach damals war von PSG, der gegen Bayern gewonnen hat, und der das einfach smart macht, also der ist durch seine etwas unerfolgreichere Zeit bei Arsenal in negativeres Licht gefallen, aber ist einfach ein taktischer Genie. Und an der Stelle natürlich ziehe ich auch meinen Hut vor John Duran, dem kolumbianischen Spieler, der dieses Tor geschossen hat, wo ich euch auch frage, ihr als Nicht-Bayern-Fans, und ich habe echt so ein bisschen einen Bias, sobald Upamecano einen Mini-Fehler macht, drehe ich komplett durch, schiebt ihr bei dem Gegentor eher Neuer die Schuld
in
die
spannend. Schuhe
oder Upamecano?
Spannend. Noah, was sagst du?
Oh, ich tue mir ganz schwer. Ich habe das Spiel nicht gesehen und ich habe in der Wiederholung, es ist ja wirklich, da muss ich jetzt kurz mich ein bisschen drüber aufregen, die Zusammenfassung von RTL, DAZN und so, also von den, sage ich mal, nicht öffentlich-rechtlichen Anbietern, die man die Spiele schauen kann, sind dermaßen kurz, dass du dir wenig guten Spiel anschauen kannst, also die Zusammenfassung, weil bei Sportstudio geht es ja mal 8-9 Minuten und da werden ja wirklich nur die Highlights gezeigt. Deshalb, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Es ist natürlich ein Abstimmungsfehler, aber ich finde schon primär, so jetzt einfach mal, ich habe wirklich nicht das Spiel ganz gesehen, ich habe nur dieses Tor gesehen, Tendenz Neuer.
Ja, also Brian, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wer trägt die Schuld in der Situation, muss ja auch nicht das ganze Spiel gesehen haben. Es reicht ja dann vielleicht auch, das Tor gesehen zu haben.
Ich glaube, wir sehen ja jetzt an diesen drei Spielen, an dieser interessanten Woche jetzt bei den Bayern, was das Problem so ein bisschen ist. Und irgendwie haben sie, glaube ich, vergessen, dass man defensiv vielleicht auch stabil ist, also dass man auch nicht zu weit vorrücken sollte. Und sie wurden jetzt in allen Spielen überlaufen. Das ist eigentlich sehr interessant. Ja. Ich finde, das ist nicht primär Schuld von den Supermeccan und Kim, weil die sich ja eigentlich schon gerade gut abräumen und schon auch eigentlich performen. Aber sie können gar nicht anders, als sich überlaufen zu lassen. Und das ist ein riskantes Spiel, was Bayern da treibt. Ich weiß nicht, ob sie es durchhalten, so die Saison. Man sieht halt so nicht, müssen sich was überlegen. Und da so fallen dann auch die Tore. Und so kann man sie auch leicht überspielen.
Brian nimmt es auf die Meta-Ebene und sieht die Schuld bei Company. Ja, nee, also ich, ja, klar. Ja, meine erste ja, klar Intention, ist die Schuld bei Company. Meine erste Intention ist zu sagen, dass die Schuld in der Verteidigung liegt, weil über das ganze Spiel gesehen, ist diese Situation war, ist ja nicht nur einmal vorgekommen, dass sie überlaufen wurden, wie Brian gerade sagt. Das ist ja permanent, das hast du ja in den ersten 10 Minuten erkannt, dass Villa nur mit langen Bällen arbeiten wird. Und das hat Bayern überhaupt nicht in den Griff bekommen, aber so gar nicht. Das heißt, einerseits denke ich mir, setz dich in der Situation 2-3 Meter ab, weil du hast nicht die Geschwindigkeit im Vergleich zum Angreifer. Setz dich 2-3 Meter ab, einer von den beiden in Verteidigung, und dann hast du die sichere Nummer. Andererseits denke ich mir, auch Neuer, ja, du bist der Neuer gegen Algerien, keine Ahnung was, der draußen rumrennt, bleib halt einfach mal in deinem Tor. So, also er macht auch den Impuls, da ist er für mich so ein Schnuff zu spät. Da würde ich sagen, Neuer wird alt. Früher hätte er die Situation besser gelesen.
Ich sehe es auch 1-1 so. Ich denke, Upamecano lässt Duran sehr schnell zum Abschluss kommen. Also es ist ja wirklich langer Ball. Der Ball hops einmal auf, Duran dreht sich um und schießt ins Tor. Also als Stürmer hat er die Situation perfekt erkannt. Aber ganz ehrlich, Neuer steht ihm nirgendwo. Also ich weiß nicht, ob er senil wird und vergisst, wo das Tor steht. Aber er steht halt wirklich so mitten im Nirgendwo. Deswegen, ich finde es auch schade. Ich meine, wir werden ja nochmal über Bayern sprechen, aber ich bin ein krasser Neuer-Fan und habe den immer verteidigt. Auf Spanisch würde man sagen, escudo y espada, also mit Messer, nee, nicht mit Messer, mit Schwert und Schild. Aber das Wochenende und unter der Woche war er jetzt echt nicht unser bester Akteur auf dem Platz.
Naja, siehst du da eine Parallele zum Frankfurt-Spiel, um da direkt mal den Haken zu schlagen?
Ich meine, im Frankfurt-Spiel hast du, wenn du hochrechnest, 3 hochprozentige Chancen von den Frankfurtern und die waren alle drin. Ich würde sagen, der Neuer 2014 bis 2017 hält den ersten Schuss auf jeden Fall. Der zweite war schon besser. Ich denke, also ich schiebe ihm natürlich nicht die Schuld zu. Aber einer von diesen Schüssen hätte er auf jeden Fall parieren können. Vor allem, ich habe das Gefühl, so dieser Tunnelblick hat ihm gefehlt. Die Frankfurter wurden ja wirklich nur sehr, wie sagt man das, sehr, sehr speziell aktiv. Also die waren ja nicht die ganze Zeit gefährlich. Sondern es waren ja immer diese Momente, und ich denke, da muss Neuer wirklich so ein bisschen mehr diesen Tunnelblick behalten, dass es halt passieren kann, dass der Stürmer die Abwehr überläuft, wegen horrendem Stellungsspiel von der gesamten Abwehr, also nicht nur Kim und Upa, sondern von allen. Ich finde, da hätte er wirklich so 1-2 Sekunden schneller schalten können.
Ja, 6-24 Torschüsse ist halt auch schon wieder eine krasse Statistik, irgendwie Frankfurt-Bayern. Das ist halt, einerseits sagt man auch irgendwie die ganze Zeit, Bayern ist so mega offensiv stark und keine Ahnung was, beziehungsweise eigentlich hatten sie auch wirklich nur 3-4 gute Spiele. So muss man, Chapeau, Brian, du hast uns alle gewarnt, du hast uns alle Vernunft eingebläut und hast gesagt, macht mal locker, wartet mal ab, was da noch kommt mit Leverkusen, Villa und Frankfurt. Und jetzt muss man schon sagen, rausgekommen sind 2 Punkte. Also gegen Villa verloren, gegen Leverkusen und gegen Frankfurt jeweils unentschieden. Und beide Male mit sehr wenig Chancen des Gegners Gegentore bekommen. Und jetzt im Extremfall bei Frankfurt, 6 Torschüsse, 3 Tore, ist natürlich unfassbar effizient, weil Marmoush halt auch zurzeit wirklich ein krasses Hoch hat. Ja, einen wilden Peak zurzeit. Wo ich mir aber auch denke, A, musst du das sauberer verteidigen und B, ist es jetzt auch nichts Neues mehr. Also eigentlich hat doch jetzt jeder in Fußball-Deutschland mitbekommen, dass Marmoush gerade in guter Form ist, oder?
Ich absolut. Ja, sorry. Mach du neu, ich habe irgendwie lange gequatscht dieses Mal.
Alles gut. Ich danke für die Blumen da und ich würde sogar erstmal nochmal sagen, jetzt da beruhigt euch Bayern-Fans. Ich glaube trotzdem, dass es eine erfolgreiche Saison wird, weil irgendwann muss ja das Ganze funktionieren. Ne? Es fehlt so ein bisschen an Präzision, da müssen sich vielleicht auch mal die Spieler nochmal zusammenraffen und dann auch einfach die Tore machen. Das ist einfach, kannst einfach nicht 24 Torschüsse haben und kein Tor machen. Oder zu. Ist eine,
und vielleicht ja, es sind ja trotzdem 3 Tore dabei rumgekommen.
Ja, aber dann darfst du halt auch nicht 3 Tore kassieren. Und das ist ja, es ist, glaube ich, gerade der springende Punkt ist, es braucht eine stabilere Defensive, es braucht eine weniger riskante Offensive und dann wird das auch sehr erfolgreich. Moment, also so, glaube ich, und ich glaube, das haben sie jetzt auch kapiert, das wäre jetzt schon sehr komisch, wenn sie jetzt anders noch gleich so spielen würden, weil so hat jetzt jeder gecheckt, wie man die ausspielen kann. Da, klar, da werden sie gegen Werder Bremen, Holstein Kiel und St. Pauli punkten, aber da werden sie nicht gegen Leipzig, gegen Frankfurt im Rückspiel und gegen Leverkusen punkten. Und da werden sie die Punkte lassen. Und das ist interessant. Ich bin mal gespannt, wie Kompany darauf reagiert, weil diese Woche der Wahrheit hat schon eben gezeigt, wo die Grenzen bei dieser Mannschaft liegen. Es ist zwar ein neuer Hurra-Fußball da, es ist ein Guardiolesca-Fußball wieder da, das freut zwar alle, aber es muss halt dann irgendwie auch im Ergebnis stimmen. Und das hat es jetzt bisher einfach noch nicht, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn sie erster Platz sind. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie es gegen Barcelona kommt. Das wird jetzt natürlich das Spiel, auf das wir uns alle freuen, glaube ich, oder? Auch ähnlicher Hurra-Fußball von Flick. Wir werden sehen. Ich bin gespannt.
Eine Sache, die du gerade erwähnt hast, nur finde ich super interessant, dass Bayern eine erfolgreiche Saison feiern wird. Ich glaube, das ist so. Und vielleicht nicht wegen ihrer spielerischen Überlegenheit, sondern weil andere Top-Mannschaften, sowohl in Deutschland, Leverkusen jetzt am Wochenende wieder unentschieden gespielt, ja, als auch auf europäischer Ebene, alle kommen so ein bisschen ins Wackeln. Ich meine, wenn wir jetzt bei der Champions League bleiben, Madrid, ich hab's ja mal gesagt, Madrid ist keine starke Mannschaft, die haben eine brutal schwere Zeit, Toni Kroos zu ersetzen. Tchouaméni spielt wirklich weit unter seinen Erwartungen, verlieren die einfach gegen Lille. City hat das erste Spiel auch unentschieden gespielt. Benfica zerhaut Atletico Madrid. Also man sieht wirklich, dass die großen Mannschaften in Europa und jetzt auch in der Bundesliga diese Saison gar nicht so brillieren, wie man es sich erhofft hatte.
Ich gebe bei dir voll und ganz mit, was die Bundesliga angeht. Das ist ja erschreckend, fast schon erschreckend zu sehen. Klar, Frankfurt, Freiburg sind da gerade oben mit drin in der Tabelle, aber die eigentlichen Top-Mannschaften, die man ja über 34 Spieltage oben konkurrenzfähig auf Platz 1 sieht, sind ja eben Leverkusen, Dortmund, Leipzig, vielleicht noch Stuttgart ein bisschen mit drin, wobei Stuttgart mittlerweile sich auch überlegen muss, dass der Start der Saison jetzt nicht ganz so glanzvoll verlaufen ist, jetzt auch mit dem 1-1 gerade am Wochenende, 90+6, keine Ahnung, der Elfmeter da. Dann guckst du nach Dortmund, die verlieren 2-1 bei Eisern. Übrigens, Chapeau Hannes, stark getippt. Und Leverkusen verspielt zu Hause eine 2-0-Führung gegen Holstein Kiel. So, da gehe ich voll mit. Aber in der Champions League weiß ich glaube, da musst du mit der Aussage ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe das Gefühl, die Top-Mannschaften in der Champions League, gerade wie Real Madrid, sind am Anfang oft so ein bisschen trägere unterwegs. Klar, die sind in der Liga bisher jetzt auch nicht so mega souverän. Ich habe es nur mit einem Auge verfolgt, aber auch nicht so ultra stark. Aber ich glaube, dass die Top-Teams der Champions League, die kommen ja in der K.O.-Phase erst richtig ins Rollen. Und gerade Madrid kommt ja eigentlich erst im Finale richtig ins Rollen. Und deshalb muss man vorsichtig sein. Aber es ist, keine Ahnung, also ich finde es andererseits, kann man auch sagen, es ist zwar nicht mega geil, wenn alle nicht gut sind, aber es ist jetzt auch ein bisschen spannender, wenn alle schlecht sind. Weil vielleicht ergeben sich dadurch ein paar Vakuums. Was ist das Plural von Vakuum?
Vakuum mit einem Doppel-U.
Vakanz.
Vakuumä ergeben sich dann. Und
Leute, es ist Wahnsinn. Ich nenne uns jetzt bald Dreierkeit der VBH FC Bayern Podcast. Wie viel wir über diesen Scheißverein sprechen die ganze Zeit. Aber ja.
Hallo.
Jetzt mach dich mal locker. Mach dich mal locker. Ich wollte hier gerade wunderbar den Übergang nehmen. Und ganz ehrlich, du musst jetzt schon sagen, also 3-3 gegen Frankfurt, es ist Hannes Verein und es ist Hannes Patenverein. Da muss man drüber reden. Darüber
stimmt.
Muss
ja, aber werden, ne? Dann können wir aber noch kurz über Frankfurt sprechen, oder? Oder wolltest du das schon?
Das können wir machen, sobald einer von euch mir die Frage beantwortet. Hannes, du hast absolut recht. Unai Emery konnte Bayern bereits mit PSG schlagen, aber mit wem konnte er denn Bayern noch schlagen 2022?
Villarreal.
Absolut richtig, Brian. Das war aber auch Unai Emery.
Es ist der Bayern-Flüsterer. Ja, es ist wirklich der Bayern. Der hat natürlich schon auch Legende, Arsenal-Legende. Nein, ja, Spaß.
Nur wenn du über Frankfurt sprechen willst, können wir das ja auch recht schnell machen. Dino Topmöller ist ein Top-Coach, war ja auch zu seiner Bayer-Zeiten. Mamouche ist der neue Mohamed Salah. Gleiche Nationalität und gleicher Spielstil. Und ich kann den Namen nicht aussprechen. Etikete, Ekiteke.
Ekitikitakate, sag ich da nur, ne? Ich finde absolut, also wir haben da ein absolut spannende Kultfurt wieder. Ich habe ein bisschen Angst vor den Fans, aber ansonsten freue ich mich voll auf die Eintracht. Ich meine es auch wirklich am Anfang der Saison gesagt zu haben, dass man auf diese Eintracht wieder aufpassen muss. Und das bestätigt sich absolut. Wenn ich auch noch hervorheben möchte, ist dieser Keeper. Was ist das eigentlich für ein Biest? Der hat auch seinen Beitrag geleistet, dass die Eintracht jetzt nach 3-6 Spieltagen auf dem zweiten, dritten Platz steht, oder?
Ja, Moment. Der hat aber auch, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch einen ordentlichen Schnitzer mal reingehauen. Also
hat er, aber die letzten zwei Spiele, er hat gegen Beşiktaş auch einen Schnitzer gemacht, aber er hat auch krank gehalten, der Typ. Außerdem finde ich es immer geil, und ihr müsst mal bei den Social-Media-Beiträgen schauen, irgendwie Ekitike hat auf Twitter geschrieben, Topspiel, Bruder, und der Santos hat geschrieben, Uffbasse.
Geil.
Das ist Gude heißt es aus Frankfurt. Und ich muss sagen, es ist oft nervig mit der Eintracht, aber es macht auch häufig Spaß, es ist unterhaltsam und ich kann nur sagen, Topmüller der Woche, um einen unbekannten Podcast zu zitieren.
Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt Zufall oder hast du dir das bewusst gewählt?
Keine Flop.
Ja, ich gehe da mit irgendwie, ich weiß auch immer nicht so richtig, was ich mit Frankfurt anfangen soll. Die sind immer irgendwie, die machen manchmal Spaß, wie du gerade so sagst, und manchmal denkst du dir nur so, was ist jetzt mit euch? Und manchmal dümpeln die auch so nirgendwo rum und dann tauchen sie irgendwie doch wieder in der Euroleague auf und liefern irgendwie geile Spiele gegen Beşiktaş ab und sowas. Also, muss man so sagen, bildet Dino Topmüller da gerade die Büffelherde 2.0? Oder ist das eher, weil es ist ja schon eher ein anderer Spielstil, ist das eher die Antilopenherde?
Ich denke, es ist ein ganz geiles Projekt, weil die ja schon sehr attraktiven, schnellen Fußball spielen. Und ich meine, wenn du eine Legende wie Robin Koch als Kapitän der Innenverteidigung hast, kannst du ja eigentlich nur erfolgreich sein, weißt? Das ist für den DFB jetzt extrem schade, dass er angeschlagen ist und nicht weitermachen kann, also nicht bei der Länderspielpause dabei ist. Aber du hast eine starke Defensive mit einem erfahrenen Spieler an der Spitze. Du hast super schnelle Offensivspieler. Ich meine, das ist eigentlich das perfekte Rezept, um eine erfolgreiche Mannschaft zu sein.
Absolut. Würde ich auch sagen. Ich finde, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine super spannende Mannschaft und wir können uns auf eine gute Eintracht freuen. Die Kultfurt aus Eintracht ist die Kultracht aus Frankfurt.
Ey Jungs, irgendwie gerade fällt mir auf, dass wir jetzt schon sehr schnell in der Bundesliga gelandet sind, aber so ganz ignorieren können wir jetzt das 7-1 von Dortmund auch nicht und auch das 2-3 von Leipzig gegen Juve, so ganz ignorieren können wir das nicht.
Leipzig also schon, oder?
Ja, Leipzig kann man mal sagen, ist ein bisschen peinlich, zu Hause in Überzahl noch so eine Führung herzugeben, aber gut. Wobei ich auch sagen musste, von Juve, wie viele Spieler von Juve kanntet ihr noch in der Startaufstellung?
Schon 5 oder 6.
Echt jetzt? Mhm. Ich kannte Vlahovic und McKennie.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, mich freut es, wenn jede Mannschaft, wo Cristiano Ronaldo war, nachdem er rausgegangen ist, unerfolgreich ist. Deswegen wünsche ich Juve eigentlich nur noch Pech in dieser Saison.
Da würde ich widersprechen. Ich glaube, dass Juve relativ ein bisschen unbeachtet von den Großen einen Neuanfang gerade wagt und durchaus mit denen man rechnen sollte in der neuen Saison und vor allem gerade auch in der Champions League. Ich wäre da relativ vorsichtig mit solchen Hot-Takes. Die sind ziemlich erfolgreich auch wieder reingestartet, glaube ich, relativ ganz gut. Und das ist spannend. Ich bin mal gespannt. Man muss mal beobachten, was die da draus machen. Ich bin kein großer Fan von dem Verein, beziehungsweise Verein in Anführungsstrichen. leider kein Verein mehr im klassischen Sinne. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Change, der dabei stattfindet. Und ja, man muss aufpassen auf die Juve-Leute.
Stark, Brian, wie er spontan hier noch so einen Juve-Take raushaut. Dortmund-Celtic, ich habe es tatsächlich gesehen, aber muss sagen, ich habe nach der Halbzeit, also in der Halbzeit ausgemacht, weil ich mir dachte, oder umgeschalten, weil ich mir dachte, 5-1 zur Halbzeit, der Käse ist Quersport, wie man im Schwäbischen sagen würde. Muss ich sagen, Adeyemi, das hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Also da muss ich sagen, nice.
Ja, habt ihr das auch gesehen? Adeyemi ist ja wirklich ein faszinierender Spieler.
Ich fand's funny, weil wir haben mir gleichzeitig in die Gruppe geschrieben, dass Adeyemi ein Biest ist. Also wirklich so mit einer Minute Unterschied. Ja. Er meinte, seine Frau hat Brokkoli gemacht, deswegen ist er durchgedreht. Aber das erste Tor, auch das zweite, aber das erste, Junge, was ein Strahl. Was, also aus dem Winkel, die Schnelligkeit, alles drum und dran. Der Typ hat richtig Bock auf WM 2026, sage ich euch.
Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Tor es war, aber ich weiß nicht, welches Tor es war, aber da kam ein Abschlag von Kobel und dann hat Gyarassi den Abschlag an der Mittellinie mit der Hacke rübergelegt, also in der Luft mit der Hacke rübergelegt auf Brandt und der dann durchsteckt auf Adeyemi, wo ich mir auch dachte, das Tor geht eigentlich auch zu mindestens 80% auf Gyarassi-Welt. Das war auch geisterkrank. Das war auch richtig geil gemacht, wo ich auch dachte, ja, für den schmalen Taler, ich war großer Kritiker des Transfers, vor allem, weil sie so viele Stürmer verkauft haben dafür, aber für den schmalen Taler da, so ein Spieler, wenn der das Niveau hält, auch wirklich nice und dann halt irgendwie, trotzdem fragt dich, wie man dann 7-1 gegen Glasgow gewinnt, aber 2-1 bei Union Köpenick verliert.
Ich glaube, das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist auch, ich meine, Adeyemi war jetzt nicht dabei am Samstag, aber Dortmund ist eine Wundertüte wie Sondergleichen und ich glaube, da kocht jemand im Hintergrund. Da im Hintergrund macht da jemand seine Magie, seine Zaubersprüche werden da an die schwarze Wand gemalt und ich sag euch, am Borsigplatz brodelt's. Ich sag euch, der schwarze Magier kehrt zurück. Das ist der Ass im Ärmel von Aki Watzke, ist, dass wir bis zur Winterpause den ewigen Edin wieder in der Seitenlinie haben. Hört auf meine Worte, es wird so kommen. Es wird so kommen. Der wird kommen.
Ich dachte, der ewige Edin stoßt zu Hummels in Rom.
Nee, ich glaube, ich, Ich hoffe, ich glaube, ich freue mich darüber, wenn der ewige Edin wieder an die Seitenlinie zurückkehrt, weil der Nuri Sahin, das ist doch, es ist einfach zu sehr, ich weiß nicht, zu sehr verkopft doch alles, oder?
Ich fände es schön, wenn sie ihm Zeit geben würden, genauso wie ich es schön fände, wenn Bayern, also ich glaube, es wird auch bei Bayern noch unerfolgreiche Phasen geben, außer man zählt die Phase, die es jetzt gerade gibt, schon als unerfolgreich. Fände ich es bei beiden Trainern wirklich schön, wenn sie dem Ganzen Zeit geben würden, weil es beiden extrem junge Trainer sind und wer jetzt echt in letzter Zeit, also die Bundesliga in letzter Zeit viele junge Trainer verheizt hat, und das fände ich echt schade, wenn man dem Ganzen nicht Zeit gibt, weil das braucht Zeit, sich zu finden, und wirklich diese Schnelllebigkeit ist gut bei Schalke. Man, denke ich mir manchmal, wann schmeißen wir diese Pfeife endlich raus? So, also es ist immer einfach gesagt als Außenstehender, aber so als Außenstehender für Bayern und Dortmund kann ich sagen, ich würde mir echt mal wünschen, wenn man da diese Schnelllebigkeit ablegen würde.
Ey, ich finde bei Dortmund ist es wirklich, ich finde Adeyemi zeigt es ja auch immer ganz gut, ist ja auch immer viel Genie und Wahnsinn, der beisammen liegen, ist ein großartiger Spieler, also einer der Spieler, weswegen man Fußball schaut, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, muss ich eigentlich sagen, weil wenn dieser Spieler auf dem Platz steht, macht er geile Sachen zumeist. Oder auch eben nicht, nämlich genau das Gegenteil. Also es ist ganz verrückt und wir hatten, glaube ich, schon mal über ihn, oder ich hatte schon mal über ihn geredet, dass es halt einfach der Wahnsinn ist. Und man kann nicht so genau wissen und vorhersagen, wann er jetzt gut oder wann er jetzt schlecht spielt. Und er hat einfach noch nicht die Konstanz gefunden. Der Typ ist 22, der hat schon eine Wahnsinnskarriere hinter sich und der hat, glaube ich, auch noch eine Wahnsinnskarriere vor sich. Wenn er denn auch häufig genug Brokkoli essen kann und mit Brokkoli im Bauch spielen kann. Aber es ist wirklich faszinierend. Ich würde mich freuen für ihn und ich würde mich auch für Dortmund freuen, wenn es Konstanze in eine Richtung Spitzenklub wieder gehen kann. Weil im Moment ist Dortmund nicht der klassische Spitzenklub, den er sein will. Ist er vielleicht schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt. Chronistenpflicht in der Champions League haben die deutschen Vereine VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen noch gespielt. Die Schwaben nehmen ein unglückliches 1-1 gegen Sparta Prag mit beim ersten Champions League Heimspiel seit weiß der Herrgott wie viele Jahren durch einen unfassbar geilen Freistoß von Prag. Das war, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das war wow. Das war ein Gemälde. Und Leverkusen trocken 1-0 zu Hause gegen Milan in der Bundesliga. Hatten wir auch noch ein paar Ergebnisse Freitagabend. Gladbach geht es immer weiter in die Krise. Ich glaube, Seoane fliegt wirklich als erster Trainer. 2-1 bei den Vogelstädtern in Augsburg. Bremen 1-0 gegen Freiburg. Bremen diese Saison noch kein einziges Heimtor erzielt. Brian wird gejubelt haben an der Stelle. Ja. Wolfsburg holt 3 Punkte bei Herbert in Bochum. Und Mainz gewinnt auf Pauli. Auf Pauli sagt man, gell? Nee. Bei Pauli.
Topspiel. Genau,
bei
Top-Spiel der Woche.
Pauli.
Das war das Topspiel der Woche. Und Lothar Matthäus hat Johnny Burkhardt das Sie angeboten. Das ist du, Entschuldigung.
Das du. Das Sie wäre geil. Das Sie wäre geil. Das wäre geil. Ja, das Sie angeboten hat bestimmt auch Red Bull Leipzig gegen Heidenheim 1-0. Auswärtssieg auf der Ostalb. Und Stuttgart, wie gesagt, durch einen unfassbar späten Ausgleichstreffer, wo man wirklich mal sagen muss, ich habe mit einem Stuttgart-Fan das Spiel geschaut gestern Abend und bei dem Handspiel hat er nur gesagt, ah, der macht der Kokorea, der ist der Kokorea. Also es war ein glasklares Handspiel an dieser Stelle. Könnt ihr euch jetzt schon erraten, mit wem ich das Spiel geschaut habe. An dieser Stelle würde ich sagen, so viel soll gesagt sein über den Fußball diese Woche. Wir gehen jetzt über in unser Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz.
Lange Folge bisher schon. 38 Minuten haben wir uns irgendwie ein bisschen verquatscht. Ich muss sagen, ich habe die Uhr ein bisschen aus dem Blick verloren. Und ich habe auch Hunger wie ein Ochs. Deshalb machen wir heute ein ganz schnelles Quiz. Es kommt von mir. Ich saß gestern im Zug. 7 Stunden auf dem Boden. Beziehungsweise ich stand auch mal ein paar Stunden. Weil es war halt Feiertagswochenende. Und naja, so ist halt bei der Deutschen Bahn. Es gibt nicht genug Züge. Und dann muss man halt da stehen. Und dann habe ich mir ein Quiz ausgedacht. Und wo ich da so bei der Deutschen Bahn stehe, denke ich mir so ein bisschen, ach, es waren auch geile Zeiten, als das DB-Logo noch bei Hertha auf dem Trikot vorne drauf war. Oder Veltins bei Schalke letztes Jahr noch vorne drauf, auch stark. Victoria-Versicherung, auch geil. Also es gibt einfach kultige Trikotsponsoren. Dann wollte ich ein Quiz basteln, nur mit Trikotsponsoren. Aber dann dachte ich mir, nee, wir machen es einen Tick schwerer. Ihr müsst heute 4 Vereine erraten, anhand der Sponsoren, die sie haben. Ich habe darauf geachtet, dass es Sponsoren sind, die sichtbar sind während dem Spiel. Das heißt, die sind am Spielfeldrand oder sind irgendwo am Trikot, auf dem Ärmel, auf dem Trikot oder sie sind irgendwie an der Barriere oder liegen neben dem Tor. Also irgendwie so Geschichten. Ist das klar?
Ja, yes. Voll. Ich freue mich sehr, dass du das Thema ansprichst, weil ich hatte mir schon lange mal überlegt, so generell, was sind die schönsten Trikotsponsoren auch? Was sind die klassischen Trikotsponsoren, die man mit Vereinen verbindet? Zum Beispiel zum Napoli, Lecce. Finde ich auch, das ist so ein klassischer Trikotsponsor. Oder ja, irgendwie Pirelli für Inter Milan und so.
Ja, oder Barcelona, ganz klar UNICEF.
Genau, genau, das ist, das finde ich, da ist dann auch die Ästhetik, die spielt da, finde ich, auch eine Rolle.
Dann wollen wir mal schauen, ob ihr die Vereine findet. Ich fange an mit dem ersten Verein. Ich zähle euch einfach langsam die Trikotsponsoren vor und ihr könnt ja mal, nicht die Trikotsponsoren, pardon, die Sponsoren, ihr könnt ja mal einen Guess raushauen, wenn ihr einen habt. Wir fangen an. Erster Verein. LG.
Chelsea.
Falsch. Muss schon ein bisschen warten.
Kurz überlegen. LG. Europäisch?
Es geht nicht nur um, es geht nicht nur um Trikotsponsoren. Denkt dran. Jetzt lasst mich mal machen. Also LG. PwC. Automobilclub Deutschland. Engelbert Strauß. Pepsi. Hyundai. DWS.
Das ist jetzt ein Verein.
Das ist ein Verein.
Ah, fuck, ich weiß es.
Rewe.
Köln.
Und jetzt könnte man es wissen. Nee, Köln ist falsch. Jetzt könnte man es langsam wissen. Deutsche Bank.
Frankfurt.
Absolut richtig. Der Deutsche Bankpark, FSV. Leute. Es ist Eintracht Frankfurt und der letzte Sponsor wäre der Trikotsponsor gewesen und zwar.
Oh, Fraport? Nee, was?
Ah, nee, Indeed.
Ja, Entschuldigung,
auf gesagt, Indeed.
Ja, Entschuldigung.
Es gibt doch diese scheiß nervige Werbung die ganze Zeit. Also,
ja, ja, Prinzip, das war jetzt mein Fehler meinerseits.
Fraport. Prinzip ist klar. Prinzip ist klar.
Fraport? Kommt damit Fraport hier um die Ecke? Ich glaub's nicht.
Aber Fraport war auch mal ein langer Trikotsponsor von Frankfurt.
Ja, vor allem weiß. Du kamst mit Fraport um die Ecke.
Ich weiß. Ich habe gerade auch ein Selbstgespräch geführt, du. Es war ein Selbstgespräch.
Ich bin, also, nächster bin auch Verein.
Reflektierter,
als du dir denkst. Nächster Verein. Es gibt diesmal nicht ganz so viele Sponsoren. Bin ich mal gespannt. Ist ein bisschen schwieriger. Wir fangen an mit Becks. Coca-Cola. Bremen. Falsch. DKB. Politan. Das ist dieser Hersteller von Kunstrasen. McCafé, also nicht McDonald's, sondern McCafé. Jetzt kommt der erste Hinweis. Miles.
Uff, sagt mir auch was klingelt. Da klingelt was.
Mhm. Weißt du, Hans? Trikot. Ja, Energie Cottbus.
Falsch. Was? Trikotsponsor, aktueller Trikotsponsor, Checkcars24.
Oh. Berlin.
Heidenheim.
Leute.
Was sagt Check24? Nee, Checkhaus.
Checkcars24. Okay, Hinweis. Das ist ein Verein, der wechselt sehr häufig seinen Trikotsponsor. Unter anderem hatten sie auch schon mal Teddy.
Doch, Hertha.
Hey, ja, der Hertha.
Ja, wann hat jemand Hertha gesagt?
Ich.
Das habe ich nicht gehört.
Ja, die Hertha.
Du hast Cottbus gesagt.
Ja, aber danach habe ich Hertha gesagt. Also ich habe Berlin gesagt.
Ja,
also.
Hertha, goldrichtig. Ha, oh hey, ja, Checkcars24, auch irgendwie peinlicher Trikotsponsor, sieht auch irgendwie scheiße aus. Damit sich das Ganze hier nicht zieht, machen wir weiter. Wir gehen in den internationalen Bereich. Die nächsten zwei Vereine kommen aus dem internationalen Raum. Wir fangen an. Google Pixel, Betway, eToro.
Vergiss es.
MG, Lavazza, Visit Rwanda.
Arsenal.
Ja, richtig. Visit Rwanda, sehr stark. Es wären noch gekommen Adidas und Emirates. Spätestens da hätten wir es gewusst. Emirates passt auch zum Arsenal-Trikot. O2 und Emirates verbindet man mit dem Arsenal-Trikot. Letzter Verein. Coca-Cola. Chili's. Konami. Jetzt kommt der erste Hinweis. Estrella. Oder wie spricht man es auf Spanisch aus? Estrella.
Estrella, ja.
Estrella. Cupra. Nike? Habt ihr schon einen Guess, in welchem Land der Verein sein könnte?
Ja, entweder in Spanien oder in Mexiko.
Der letzte Tipp wird's verraten. Spotify.
Ah, Barca, Barcelona.
Ja, absolut goldrichtig. Barcelona war der letzte Verein gesucht. Auch sehr kultig mit dem UNICEF-Trikot. Das war's diese Woche. Sehr kurzes, knackiges Quiz. Wir haben uns mal mit dem Thema Sponsoren beschäftigt, aber finde ich echt geil, Brian. Wir könnten auch mal eine Sonderfolge nur über kultige Trikotsponsoren machen, fände ich nice. Mit welchem Sponsor verbindest du den SCF?
Absolut. Erstmal noch vielen Dank für das super Quiz. War sauschwer, fand ich. Also finde ich schwerer, als ich es mir gedacht habe. Selbst auch wenn es jetzt ja, also Spotify klar, aber es ist nicht so leicht, finde ich, wie man denkt.
Ja, man verbindet tatsächlich irgendwie immer nur ein, zwei Sponsoren mit einem Verein.
Genau.
Ist super schwierig, die anderen auch dahinter zu kriegen. Also, obwohl zum Beispiel, Hannes, wenn wir in Hertha im Stadion sind, uns begegnen die alle irgendwo, diese ganzen Marken. Das ist ganz komisch.
Also ich muss sagen, bei SC fällt es mir auch schwierig, weil das erste Trikot, was ich von SC hatte, war Suzuki, also diese Autofirma, Autohersteller, und dann aber lange Zeit Duravit. Und für mich war das so faszinierend, weil die SC-Spieler immer in irgendwelchen Badewanne lagen als Werbung.
Das ist auch stark. Ich muss sagen, bei Schalke
prägend.
Bei Schalke ist der erste Gedanke wirklich so ein bisschen auch Gazprom, weil es auch echt viele Jahre waren. Aber ansonsten würde ich sagen, Victoria-Versicherung. Mein erstes Schalke-Trikot, Kevin Kurani, Victoria-Versicherung.
Ja, kennen wir alle. Nein, stark. Es ist ja schon auch so ein, es gehört irgendwie auch dazu, finde ich. Eben bei Nationalmannschaft eben überhaupt nicht. Das hat irgendwie gar keinen Vibe, aber bei Vereinen, finde ich, ist es ja auch mal ein Statement. So, Freiburg hatte ja jetzt auch Jobrat, das ist eine Firma vor Ort, ne, die für Nachhaltigkeit und so eintritt, blablabla, passt ja auch. So, das ist ja auch ein Statement, was man setzen kann, lange auch Zeit eben Schwarzwaldmilch, ist ja auch in Freiburg angesiedelt. Also, das finde ich schon immer cool und ich weiß nicht, Rewe in Köln, keine Ahnung, das finde ich geil, weil das eben ja auch nochmal so ein Teil von diesem ganzen Vereinswesen, Dudeldei ist oder zumindest es ist so, es wird so getan, als ob es noch eine gewisse Tradition hätte oder sowas. Und das finde ich immer spannend. Auch eben Hannes, diese ganzen Skandale darum, dass man
Was ist der kultige Trikotsponsor von Bayern?
Ich meine, für mich ist es einfach, seitdem ich denken kann, ist der Trikotsponsor Telekom.
Ja, aber nicht immer die gleiche Telekom, oder? Telekom, Telehome.
Ja, Magenta T-Home. War lang.
Stimmt, Magenta war echt lang, ja.
Genau, Magenta war echt lang. Aber ich glaube,
so. Und dann halt irgendwelche. Mein erstes da hat irgendwelche Bayern diktatorischen Regime, die irgendwie Werbung für ihre Urlaubsländer machen. Da kommt man auch ganz durcheinander. Visit Katar, Visit Ruanda. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hinfahren? Was ist eigentlich das schönere Land? Wo werden Ruanda weniger Flüchtlinge abgeschoben?
Ruanda kann ich gerade nicht empfehlen.
Katar schon.
Ja, Katar immer eine Reise wert, Leute.
Katar hat doch auch mal eine der prägendsten Weltmeisterschaften stattgefunden, soweit ich weiß. Eine der besten.
An dieser Stelle, nach dem VWH-Quiz, kommt wohlbekannt Brians Lieblingsrubrik Kicktipp aktuell.
Ja, Leute, was soll ich sagen? Bei mir sieht es ganz übel aus. Ich bin hier abgesagt auf den 45. Platz. Ich schäme mich regelrecht. Hab hier zwei magere Punkte an dem Spieltag geholt, wo man muss auch sagen, es war ein merkwürdiger Spieltag. Die meisten haben nicht viele geholt. Es war ein sehr verrückter Spieltag, ne? Leverkusen 2-2, Bayern gewinnt nicht, Dortmund verliert. Hatte man jetzt alles nicht so auf dem Zettel?
Natürlich hatte man das auf dem Zettel.
Hä?
Natürlich hatte man das auf dem Zettel mit Dortmund.
Ja, Hannes, das vielleicht absolut. Noch am ehesten. Ja, das vielleicht noch am ehesten stark, Hannes, aber dass jetzt Leverkusen unentschieden gegen Kiel spielt, das hatte man definitiv nicht auf dem Zettel. Also es war ein bisschen verrückt. Bin dementsprechend auch letzter von uns dreien. Hannes hat sich hochgearbeitet, 11 Plätze nach oben, stark. Und Walle ist 14 Plätze nach unten gerutscht. Hatte zeitweise 0 Punkte, was eine sehr große Freude für mich dargestellt hat. Aber ist dann mit 3 sogar noch rausgegangen, weil ein Spiel richtig getippt hat. Aber das muss man auch erstmal hinkriegen.
An dieser Stelle eine Farce, wie du dich über mich lächerlich gemacht hast, als ich 0 Punkte am Samstagabend hatte. Weil du, Kollege Schnürschuh, bist exakt einen Punkt von der roten Laterne entfernt, wenn man es an dieser Stelle mal so sagen darf.
Ja, ja, absolut.
Und du hast sogar noch einen Punkt weniger geholt als ich.
Und ja, absolut. Es war zeitweise eben, sage ich ja lustig. Aber tatsächlich hat eine Person 0 Punkte geholt. Und das müssen wir jetzt, finde ich, bei den nächsten Rubriken immer mal schauen, ob es jemand, der mit 0 Punkten ist. Weil das ist natürlich Jay-Z. Schon auch desaströs. Jay-Z, 0 Punkte, ja, Glückwunsch. Also das ist eine Leistung, auch wirklich gar kein Spiel richtig stimmen. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ich muss an dieser Stelle sagen, ich wäre in Jay-Zs Gesellschaft, wenn ich nicht an pure Verzweiflung heraus, das habe ich noch nie gemacht, am Sonntagmorgen meine Tipps für den Sonntag nochmal geändert habe. Ich hatte nämlich eigentlich auf Heidenheim getippt. Und dann habe ich es nochmal geändert und habe auf Leipzig geändert. Und so habe ich meine einzigen 3 Punkte geholt. Deshalb, da hatte ich eigentlich mir gut nochmal gefangen. Und ich glaube, bei mir war es auch ein bisschen Karma, die Karma-Shell, die ich da bekommen habe, weil ich letzte Woche mit ihnen lustig gemacht habe über Sheriff und Moraes, dass die da unten so abkratzen. Jetzt bin ich bei ihnen in bester Gesellschaft.
Back in the game, ja. Die haben sich wieder hochgearbeitet, muss man sagen. Die Granden des letztjährigen Turniers sind wieder da. Wenn ich so auch durch die ersten 1 bis 10 schaue, sind da auch einige, die sich schon ein bisschen festgesetzt haben. Ich freue mich, Jablonski Ultra wieder zu sehen, unseren Schiedsrichter-Experten aus Konstanz. Schrade hat sich wieder hochgearbeitet. Glückwunsch zum Spieltagssieg. Und auf Platz 1 und 2 bleiben weiterhin Tax und Franzi. Glückwunsch.
Ja, Digga, an der Stelle Schrade. Also bei dem Spieltag 16 Punkte, das ist wirklich ein gutes Gespür, weil das ist wirklich wild.
Das ist wirklich stark, ja. Das ist diese Erfahrung, die er in Amerika gesammelt hat. Ich sag dir, der hat da irgendwie nochmal, genauso wie Hannes, das sind einfach, da sind bestimmte Synapsen nochmal freigeschaltet worden, die für Kicktipp aktuell genau richtig sind. Weiter tippen, weitermachen, wir freuen uns.
Wir freuen uns. Und Hannes, wir freuen uns, dass du dich ein bisschen befreien konntest und jetzt auch mal ernsthaft in die Tipprunde mit einsteigst, ne?
Freut mich auch sehr.
So, ich will gerade mal gucken, was haben wir denn noch auf dem Tacho, was haben wir noch auf der Agenda? Bei mir steht hier Club-WM. Was ist das denn?
Ja,
Hannes,
ja,
für Kommerzialisierung scheiße bist du da.
Ich wollte gerade sagen, so wollte ich es eigentlich einleiten. Ich bin ja von uns derjenige, der sich die meisten neue Sachen anschaut. Weißt du, also jedes Supercup, deutsche Supercup sitze ich vorm Fernseher, europäischer Supercup sitze ich vorm Fernseher. Ich bin meistens gar nicht so abgeneigt gegenüber diesen ganzen Nuancen, die es gibt im Fußball. Ich muss sagen, dieses neue Champions League Format verstehe ich nicht, deswegen bin ich noch nicht so dahinter. Aber die Club-WM ist das unnötigste aller Zeiten. Ich fand das Prinzip schon witzig, dass die besten Mannschaften aus jedem Kontinent am Ende des Jahres gegeneinander gekickt haben. Vor allem für die nicht-europäischen Mannschaften war das wirklich ein Ding. 2008 war eine Mannschaft aus Ecuador dabei, Liga de Quito, und es war damals für Ecuador krass. Also wirklich, alle haben das geguckt, alle haben das gefeiert, damals gegen Man United verloren, 1-0 im Finale. Und ich weiß auch von Freunden aus Brasilien, die Palmeiras-Fans sind, als Palmeiras gewonnen hat, waren die auch aus dem Häuschen. Für europäische Mannschaften war das immer uninteressant und ganz ehrlich, es wird jetzt noch uninteressanter. Zeittechnisch fickt es komplett rein. Es sind mehr Spiele, die sich wirklich keiner anschauen möchte. Ich verstehe auch nicht, wie man sich qualifiziert für diese Club-Weltmeisterschaft und es ist mir zu egal, um mich da einzulesen. Es ist das wahrscheinlich erste Turnier, wo es mir egal ist, ob Bayern dabei ist und ob Bayern gewinnt, weil ich sehe den Witz nicht mehr dahinter. Wie gesagt, früher eine Mannschaft aus jedem Kontinent, weil es die besten Mannschaften aus der jeweiligen Champions League waren, fand ich cool, fand ich witzig. So, man wollte sehen, die europäische Mannschaft und die lateinamerikanische Mannschaft waren die einzigen Gewinner damals. Das neue System finde ich komplett bescheuert und das interessiert mich auch nicht. Ich finde es gut, dass die USA sich vorbereiten kann, weil die Spiele sind ja in den USA. Weißt, da können sie sich nochmal vorbereiten auf die WM 26. Aber die Spielpläne der nationalen Ligen werden kaputt gemacht. Die Spieler haben viel mehr Auslastung, Belastung. Ich hoffe, dass es ein Experiment ist, was schnell scheitert.
Ja.
Hannes, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Aussagen über die FIFA von dir wortlos unterzeichnen kann.
Ja, also, ja. Ich kenne niemanden, der sagt, geil, es spielt Pumas gegen Al-Hilal, das muss ich mir anschauen. So,
An dieser Stelle, ich weiß, ich bin großer Toni Groß-Fan, aber an dieser Stelle muss dieser Mann einfach ins Rampenlicht gerückt sein, was er in seinem eigenen Podcast gesagt hat. Geil, einfach geil zuzuhören, wie er sich darüber lustig macht, dass die Scheiße irgendwie 4 Wochen geht und dass er das eine Frechheit findet, dass wann eigentlich mal Funktionäre wie Gianni Infantino anfangen, an die Spieler zu denken. Und im Geiste fand ich den Satz, er fand das auch schon nervig, als man das Ding quasi noch geschenkt bekommen hat.
Toni Kroos entwickelt sich gerade so ein bisschen zum Helmut Schmidt des Fußballs, des deutschen Fußballs. Finde ich eigentlich ganz lustig. So ein bisschen so Elder Statesman-Vibes.
Pass auf, der sitzt bald rauchend bei Markus Lanz.
Ja. Das wird dann ein Trio. Der sitzt dann in der Geminate in seiner spanischen Finca und wo erreiche ich dich, Toni? Ach, ich bin gerade in meiner Finca. Neben mir Felix. Komm, sag auch mal was, Felix. Vielleicht hat Toni Kroos irgendwann am Ende seiner Karriere oder am Ende seines Lebens so 15 Podcasts gleichzeitig.
Ja, auch Zitat an dieser Stelle: Felix Kroos über Gianni Infantino.
Ah, Verbrecher. Echt? Hat er? Jetzt ist schon eigentlich man muss kurz, kurzer Exkurs, aber man muss schon sagen, dieser Podcast ist natürlich extrem faszinierend, weil es gibt, glaube ich, wenige so aktive Spieler noch, die so meinungsstark sich teilweise äußern. Ich finde es auch wichtig. Muss man auch sagen, Props gehen raus, war stark, hat natürlich, ich glaube, ganz ehrlich, wir sind, glaube ich, 90% aller Leute, Spieler, Fans, Vereine sind der Meinung, dass das unnötig ist. Und so, was ich jetzt auch gesehen habe, ist es auch bisher noch nicht so ganz safe. So viele Sponsoren wurden auch nicht gefunden, weil auch Übertragungsrechte überhaupt nicht safe sind. Hat irgendwie auch keiner so richtig Bock. Ich hoffe jetzt mal, nehme damit den Hot-Tag auf mich, dass dass vielleicht dieses Mammutprojekt, dieses Riesending, vielleicht irgendwie dazu beiträgt, dass Gianni Infantino an Macht verliert. Weil einfach dieses Projekt scheitern wird. Es wird scheitern, glaube ich. Es kann nicht erfolgreich sein, weil es einfach zu viel ist. Und irgendwann auch die Leute, die Vereine sagen werden, nee, da machen wir nicht mehr mit. Und das ist so meine kleine Hoffnung.
Glaubst du, dass wir an der Stelle nicht eine sehr, sehr europäische Sicht haben? Weil, also kann es nicht sein, dass das für Vereine in Südamerika oder Asien voll das Ding ist?
Ja, aber auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass die europäischen Vereine die Vereine sind, weswegen man es ja dann auch im Endeffekt anschaut und weswegen auch zum Beispiel der Markt in Asien ist vollkommen auf den europäischen Markt getrimmt und auf die europäischen Vereine. Die schauen sich jetzt nicht diese WM, diese Vereins-WM an, wegen den südamerikanischen Vereinen bei aller Liebe. Und deswegen glaube ich nicht, dass es erfolgreich ist, wenn die Vereine dann nicht kommen.
Das Einzige, was ich so ein bisschen mitbekommen habe von den ecuadorianischen Medien und von den peruanischen Medien, die ich noch ein bisschen verfolge, weil ich da Fan bin von ein paar Mannschaften, ist, dass diese Aktion eine unfassbare finanzielle Herausforderung ist für die Mannschaften. Also die sind gar nicht davon so überzeugt, dass das Ding cool ist. Die werden auch da an, also ich gehe da ein bisschen mit Noah mit, ich glaube, das wird wirklich dazu führen, dass dieses Machtsystem der FIFA vielleicht ein bisschen ins Wanken kommt. Natürlich spielt es in den USA, die USA wollen diesen Fußball-Revival, du merkst es überall, weißt, Messi geholt, Fußball-Weltmeisterschaft 2026, also die USA wollen ja wirklich diesen Fußball pushen und US-amerikanische Sportarten sind ja meistens, Walle, du bist großer Fan von US-amerikanischen Sportarten, du weißt es, brutal kommerzialisiert.
Es ist ein Entertainment-Produkt.
Genau, es ist ein Entertainment-Produkt. Jetzt ist es ist ein Experiment, was ich glaube scheitern wird, weil auf der einen Seite ist es sportlich eine Herausforderung für alle Spieler und auf der zweiten ist es für kleinere Mannschaften eine finanzielle Herausforderung und letztendlich, du bist dann FIFA-Club-Weltmeister, das ist ein Titel, den du dir natürlich auf die Fahne schreibst.
Aber who the fuck cares?
Also es juckt wirklich, also wenn unter den aktuellen Spielsystemen, Boca Juniors hat es ja mal gewonnen, die waren da schon sehr glücklich, aber das ist nicht so richtig relevant. Also ganz ehrlich, es juckt niemanden. Also die Leute sind viel glücklicher, wenn sie die Champions League holen, als wie wenn sie die Club-WM holen.
Ich sage dir, das konsequenteste Signal, das europäische Spitzenclubs an der Stelle dann liefern können, ist einfach nicht mit der ersten Garde da teilzunehmen. Schick da U23-Spieler hin und dann merken die schnell, selbst wenn dann Boca Juniors gegen Real gewinnt, dann denken die sich, ja, aber wir haben jetzt hier gegen 23 Nasen gewonnen, von denen wir noch nie was gehört haben. Und dann wird Infantino schnell merken, ja, okay, also so viele Leute interessiert das jetzt scheinbar nicht. Und ich glaube, das ist der effektivste Weg, wie man das wieder, wie sich das wieder abebbt. So. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eintreten wird, weil eben ja bereits wie Spieler wie Rodri Streik gedroht haben. Brian, du bist da hier Streikexperte.
Ich bin Streikbeauftragter seit meinem ersten Arbeitgeber, wo ich live mit. Ich weiß, wie es ist. Ja, streikende Leute sind erstmal, finde ich, erstmal kritisch. Streik erstmal eigentlich, sollte nicht erlaubt sein. Nee, ja, also absolut. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, ja, die verdienen doch genug. Ja, die kriegen alles in den Arsch gesteckt, dann müssen die auch spielen. Ich finde, das ist in dem Fall kein schönes, es stimmt, ne? Die Fußballstars vor allem, die in oberen Ligen verdienen zu viel Geld wahrscheinlich auch, gemessen an dem Anteil, den sie haben an der Gesellschaft. Aber es sind dennoch Arbeitnehmer und sind auch dennoch Leute, die ihre Rechte haben. Und man sieht, und es ist ja auch, also wenn du jetzt ein Spieler bist bei einem Champions-League-Team mit, was weiß ich, sogar noch 20 Mannschaften in einer Liga, dann hast du eigentlich alle drei Tage ein Spiel. Das ist und kann nicht gesund für deinen Körper und auch nicht für deine Psyche sein. Und dementsprechend finde ich und habe da auch vollstes Verständnis, wenn sich die Spieler da wehren. Es gibt ja auch eine Spielergewerkschaft.
Ja, ich habe da auch vollstes Verständnis dafür, zumal es ja wirklich immer mehr zu Verletzungen kommt und immer mehr halt auch zu schweren Verletzungen. Und irgendwann ist halt auch mal die Ressource Spieler, die Ressource Mensch ist auch irgendwann mal aufgebraucht. Und ich sag dir, irgendwann ist auch, wie Hannes vorher sagt, die Ressource Aufmerksamkeit der Leute, auch der Fans auch einfach aufgebraucht. Und irgendwann mache ich dann auch Abstriche und guck's nicht. Und das fängt ja bei mir jetzt auch schon so mit so Sachen an wie Baller League und Icon League, wo ich jetzt mir seit 4 Wochen vornehme, dass ich diese Icon League von Toni Kroos am Montagabend eigentlich mal ganz gern anschauen wollte, aber es halt nie schaffe und mir dann jedes Mal aber auch denke, naja, komm, ich gucke jetzt doch was anderes. So, also es fängt ja mit so Sachen schon an. Deshalb, ich glaube, dieses Projekt, wie ihr beide auch schon gesagt habt, wird sich völlig natürlich von selbst auflösen.
Apropos Verletzungen, habt ihr gehört, dass der spanische Fluch rumgeht, dadurch, dass Spanien so unfair gegen Deutschland gewonnen hat? Rodri hat sich den Meniskus und das Kreuzband gerissen, Rest der Saison raus. Carvajal wahrscheinlich 1,5 Jahre raus. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das Bild gesehen von Carvajal? Sein Bein ist ja wirklich, wirklich gefickt. Aber auch unfair, deswegen, es kursiert gerade der Spanien-Kurs. Nur, du hast es kurz eingeleitet, es gibt Menschen, die sagen, Spieler verdienen genug. Ich bin einer von diesen Leuten. Es gibt Menschen, die verdienen echt um einiges weniger, arbeiten 9 Stunden am Band oder fahren Pakete aus oder whatever und kriegen Mindestlohn. Ich verstehe es, dass Spieler sagen so, hey, wir sind auch nur Angestellte und wir setzen 15 bis 25 Jahre unsere Körper wirklich extremen Druck und Stress aus. Ich denke, es wird leider nicht dazu kommen, dass sich schnell diese Spielmenge mindert. Ich glaube, es wird eher dazu kommen, dass Jugendliche aus den Youth-Teams viel schneller nach oben gezogen werden, weil sie halt aushelfen müssen. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt so viele Spieler hast, willst du ja natürlich irgendwann mal als große Mannschaft immer erfolgreich sein. Aber deine Spieler können nicht mehr als 50, 55 Spiele auf Top-Niveau performen. Deswegen glaube ich, wird es dazu führen, dass viele Jugendspieler wirklich so mit 17, 18, 19 anfangen zu kicken und dann wirklich ein fester Bestandteil der Mannschaft sind.
Blaupause Carabao Cup in England, wo die Trikotnummern ins Unermessliche gehen bei den Top-Clubs. Also da hast du ja immer wieder Spieler, von denen du noch nie was gehört hast. Also da wird ja auch immer mehr auf Jugend gesetzt und auch auf zweite Torhüter und so Geschichten. Also ja, kann ein Trend sein, der auf jeden Fall so eintreten kann. Ein Trend, der sich irgendwie scheinbar auch eingestellt ist, dass wir irgendwie alle 2 Wochen die deutsche Nationalmannschaft gegen Holland spielt. Also das ist, wir haben jetzt schon wieder Länderspielpause und irgendwie spielen wir schon wieder gegen Holland. Also gefühlt,
echt? Nochmal?
Ja, spielen wir jetzt eigentlich. Ach so, ist das jetzt irgendwie so ein Traditionsding, dass wir einmal im Monat gegen die Niederlande spielen müssen oder ist das denn?
Oranje.
Ich weiß nicht, wie oft die TV-Sender das noch auslutschen wollen als das Topspiel und die ewige Rivalität, weil wenn das jetzt alle 4 Wochen ist, dann hat sich das genauso ausgelutscht irgendwann. Naja, also DFB, wir haben eine Länderspielpause. Ja, irgendwie, mich interessiert es wieder nicht so ganz. Weil es jetzt, wie gesagt, halt auch schon wieder gegen Holland geht.
Fand ich wieder zu früh.
Und Bosnien-Herzegowina und ist auch keine geilen Spiele jetzt. Und wirklich, wie Brian, wie du sagst, viel zu früh. Also ich habe mich gerade erst wieder in der Bundesliga eingegroovt, habe mir für November 4 Tickets gekauft für Stadion und jetzt muss ich hier schon wieder irgendwelche DFB-Hampel anschauen oder was. Also naja, gut.
Ich freue mich tatsächlich wieder ein bisschen auf den geilen DFB-TikTok-Content, weil die sind ja wieder in Herzogenaurach. Und ich muss schon sagen, Walle, ich weiß nicht, ob du das schon mal abgecheckt hast, das ist schon ganz geil, weil es so Klassenfahrt-Vibes gibt, wenn Robert Andrich, Joshua Kimmich und David Raum den neuen Bonsai-Baum anpflanzen im Lager. Das ist geil. Das muss ich sagen, finde ich unterhaltsam.
Ja, yeah, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, Brian. Das haben wir an dieser Stelle, glaube ich, auch schon 2 oder 3 Mal besprochen.
Okay. Grüße vom Bonsai-Baum. Grüße an den Bonsai-Baum, besser gesagt.
Wir haben auf jeden Fall eine neue Nummer 1. Darüber wollten wir doch sprechen, oder? Oder wollten wir über den...
Ja, generell so ein bisschen Kader. Ich finde, also ganz kurz, ich fühle mich bestätigt. Aber es war jetzt auch nicht so ein krasser Take. Aber ich freue mich, dass Olli Baumann auf jeden Fall zu seinem ersten Länderspiel kommt, wenn ich jetzt nicht falsch liege.
Ja, stimmt.
Und ich freue mich, dass Kevin Schade nachnominiert wurde, der in Brentford, finde ich, eine ganz gute Saison jetzt hinlegt, gerade wieder sehr verletzungsfrei ist und meiner Meinung nach einer der... ein geiler Spieler ist, so ein Spieltyp Adeyemi, ein bisschen vielleicht noch körperlicher, ein bisschen stärker. Freue mich für ihn besonders und auch für Johnny Burkhardt, der auch eine absolute krasse Saison bisher gespielt hat. Geil. Ist, glaube ich, geil. Ja.
An dieser Stelle kurzer Funfact, wir haben 3 Torhüter dabei, die in Summe alle 3 auf 0 Spiele und 0 Tore kommen. Das ist ganz witzig. Also mit Blaswig, Nübel und Baumann haben wir 3 Torhüter, die noch kein einziges Spiel im DFB-Dress absolviert haben. Ebenso noch kein einziges Spiel im DFB-Dress absolviert hat Timothy Small Service.
Die Legende. Ja, der längste Hals der Fußball-Bundesliga.
Ein Kleindienst, geil irgendwie auch. Also gefällt mir. Weiß nicht, irgendwie mal wieder so ein richtiger Stürmer. Gibt mir irgendwie so Gomez-Vibes.
Ja, ich finde, es ist ein klassischer Neuner. Es ist so ein bisschen dieser Behrens-Move. Letzte Saison Kevin Behrens geholt nach 4 Kopfballtoren.
Ah, stimmt.
Digga, who the fuck ist Kevin Behrens, werden unsere Enkelkinder mal fragen.
Ey, da musste ich vor 2 Wochen dran denken, weil der sich direkt vor uns warm gemacht hat im Stadion, Kevin Behrens. Da dachte ich mir, Digga, wie perfekt kann eine Frisur sitzen? Kevin Behrens, ja. Und da musste ich dran denken, Digga, der hat mal Nationalmannschaft gespielt. Ja, Brian, hast recht. Das könnte so ein Move sein, ja. Das stimmt.
Stark. Ich muss sagen, ich freue mich über die Nominierung von Angelo Stiller. Ich glaube, der Typ kann in den nächsten Jahren wirklich zu einem Mittelfeld-Allrounder avancieren. Und was mich vor allem freut, ist, er ist ja Bayern-Jugend. Das heißt, er macht auch irgendwann mal Comeback zu einem Münchner. Was dann ein großer Gewinn für uns ist.
Hat Hoeneß ja eh schon angekündigt. Also Uli hat eh schon gesagt, dass es irgendwie schmerzt zu sehen, wie ein Spieler aus München im Stuttgart-Dress Karriere macht und jetzt auch in den DFB nominiert
wird. Der ist doch selber Stuttgarter, der Kerl.
Der ist Ulmer.
Nicht ganz. Ja, aber das ist doch auch alles das Gleiche da.
Alter.
Schisch. Uli Hoeneß, der zweitbekannteste Uli aus Ulm.
An dieser Stelle, habt ihr noch was zum DFB? Also wie gesagt, ich kann ja nicht mal sagen, wann die Spiele sind.
Ey, die sind am Freitag und am Montag.
Samstag und Dienstag.
Nee, Freitag und Montag. Und ich muss sagen, ich find's sehr schade, dass Julian Nagelsmann mir nicht zugehört hat. Ich glaube, Ortega wäre ein ganz geiler Keeper gewesen, den er mitnehmen hätte können. Schade, dass Juli an der Stelle mich ignoriert hat.
Ja, ich weiß nicht, ganz kurz noch zu... Vielleicht hat er da noch irgendeine alte Blaswig-Connection mit Leipzig irgendwie, habe ich mir dann auch gedacht.
Ja. Aber Blaswig spielt bei Salzburg eine horrende Saison. Also finde auch nicht ganz klar, warum der jetzt da nominiert wurde. Aber ich wollte noch ganz kurz zu Kleindienst. Ich freue mich auch. Ich finde auch, dass eben im Zuge von Behrens jetzt, aber er ist natürlich auch einfach gerade gut, aber nicht nur die letzten Spiele, sondern er hat die ganze letzte Saison performt und dementsprechend finde ich auch seine Nominierung gerechtfertigt, zumal eben Füllkrug auch verletzt ist. Und ich glaube, Kleindienst auch menschlich eben, ne, es geht ja wieder auch viel um Rolle, passt ja auch einfach ganz gut rein. Maxi Bayer diesmal nicht dabei, ist natürlich jetzt auch tragisch für ihn, der Wechsel zu Dortmund so ein bisschen noch nicht ganz funktioniert, aber da muss man einfach mal abwarten.
Philipp nicht dabei.
Aber ich muss einfach sagen, ganz ehrlich, ja, es nervt, Bully ist immer geiler als Nacio, aber es ist trotzdem, man freut sich trotzdem mittlerweile mehr wieder auf die Spiele, einfach weil es, finde ich, eine geile Truppe ist und irgendwie die Nominierung insgesamt schon auch Sinn ergeben.
Ja, die Nominierungen ergeben Sinn, aber ich muss schon sagen, so, man muss aufpassen, dass mit aller Rumprobiererei zuliebe alles cool und recht so, gibt den Spielern eine Chance, lass sie sich beweisen und so. Man muss dann ein bisschen aufpassen, dass man nicht wieder so ein bisschen, Identität ist ein großes Wort, aber dass man so ein bisschen so sein Ding, sein Mojo so ein bisschen verliert, wenn man jetzt da wieder so ein bisschen rumprobiert. Doch, Identität kann man eigentlich fast schon sagen. Weißt du, ich meine eben das, was du gerade meintest mit diesen TikTok-Videos und so, dass das halt eben die Spieler sind, die jetzt halt immer dabei gewesen sind, muss jetzt echt aufpassen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, verstehe ich.
Ja.
Ich denke, ehrlich gesagt, dass Nagelsmann hat ja gemeint, er will Weltmeister werden und wir werden Weltmeister werden. Ich glaube, er gibt den Leuten, die jetzt neu dabei sind, so einem Kleindienst, eine Chance, 1-2 Spiele, würde ich sagen, aber wir werden für die Länderspielpausen im Jahr 2025 wahrscheinlich die 26 oder 23 Spieler sehen, die dann auch nach USA mitfahren.
Boah, also nicht anfangen, aber irgendwann im Laufe des Jahres safe. Ja. Ich glaube, es geht ja viel auch darum, kennenzulernen. Ne? Also jemand jetzt wie Kleindienst menschlich kennenzulernen, weil die sich ja nicht, woher sollen die sich kennen? Und ich glaube, das ist schon auch ein wesentlicher Aspekt und jetzt ist die Zeit auch da, um sowas zu tun. Es ist schon noch ein bisschen hin bis zur WM. In 2 Jahren kann echt noch viel passieren. Auch, ich meine, so Spieler wie Brian Gruder sind da noch auf dem Zettel oder so jemand wie Paul Wanner kann da auch schon eine Rolle spielen. Das ist halt einfach auch jetzt ein bisschen zu früh, um irgendwelche Prognosen noch für dieses Jahr zu treffen. Dementsprechend glaube ich, dass viel auch um menschliche Sachen geht und wie die ins Team passen.
Ja, das stimmt.
Und ob sie sich mit Joshua Kimmich verstehen.
Niemand versteht sich mit Joshua Kimmich. Paul Warner ist ein gutes Beispiel an der Stelle, weil das ist halt echt ein Spieler, das kann gut sein, dass der halt irgendwie im Frühling 26 bei Bayern spielt. So. Oder, keine Ahnung, was, oder bei Dortmund oder so. Und dann hat er natürlich ein ganz anderes Aufmerksamkeitsvermögen und kann viel mehr für sich werben. Also das kann halt echt passieren, dass der dann eine Rolle spielen könnte beim DFB. Ihr Lieben, 1:10, ich bin richtig müde und ich habe richtig Hunger. Ich würde sagen, genug gequasselt für heute. Dürft euch wieder alle auf nächste Woche freuen. Match of the Week sparen wir uns. Damit sparen wir uns auch die kultige Frage bei Brian, ob er einen Bumper gebastelt hat. Ich würde sagen, ich überrasche euch mal ein bisschen. Wir verabschieden doch unsere Zuschauer mal mit einem Song. Was ist euer Song der Woche? Was hört ihr gerade für so Musik? Habt ihr irgendein Lied, was gerade bei euch rauf und runter läuft? Hannes sowieso.
Ja, bei mir ist es ein Lied, was auch Leute, die Reggaeton hören, nicht kennen. Es ist Nel, N-E-L. Das ist eine Abkürzung für Nein bei uns auf Spanisch. Läuft bei mir wirklich, ich würde sagen, heute 12 Mal ungefähr gehört.
Ich hör nicht so viel Musik, aber momentan, wenn ich Musik höre, höre ich gern Blitzlicht von Ennio. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nee, kenne ich nicht. Aber ich höre mal in beide Lieder gleich rein. Von bei mir ist es wirklich rauf und runter läuft. Linkin Park, Emptiness Machine. Das neue Album kommt im November mit der neuen Sängerin. Ich finde eigentlich, hat einen guten Vibe. Hört mal rein. Bis dahin, geil. Hört nächste Woche auf jeden Fall wieder bei Dreierkette VBH rein. Bis dahin natürlich euch eine wunderschöne Woche. Genießt die freie Zeit, guckt ein bisschen DFB und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss, ciao, euer beiden. Danke euch.
Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao, meine Lieben.